Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sehr schön, einige von euch oder alle von euch wiederzusehen. Einige von euch kenne ich gut. Wunderschön ist wirklich auch, einige Gesichter zu sehen, die ich davor noch nicht gesehen habe. Es ist wunderschön. Gott schenkt Wachstum. Ganz, ganz toll. Auch heute haben wir bei uns in der Berg Tübingen eine Aufnahme von weiteren 6 Mitgliedern. Ich glaube, da dürfen wir unserem Herrn so dankbar sein. Und von unserer Gemeinde aus Tübingen möchte ich euch auch ganz herzliche Grüße mitgeben. Ihr Lieben, stellt euch mal vor, heute Morgen würde etwas Außergewöhnliches passieren. Die Decke dieses Gebäudes würde sich öffnen. Die Wolken würden verziehen, es würde hell werden, eine Tür am Himmel würde aufgehen und es würde jemand rufen mit einer ohrenbetäubenden Stimme: Kommt herauf, ich will euch etwas zeigen. Wenn das passieren würde, ich gehe stark davon aus, dass niemand in Langeweile versinken würde. Jeder, der auch noch so müde wäre, würde wahrscheinlich trotzdem lauschen, was diese Stimme wohl sagen würde. Große Neugier würde aufkommen und wäre kaum zurückzuhalten. Was würde dieser jemand uns wohl zeigen wollen? Vielleicht die Schöpfung, die großartige Schöpfung vom Standpunkt des Himmels aus? Vielleicht gar nicht so ein abwegiger Gedanke, denn wir kennen die Schöpfung nur von unserem Standpunkt aus, hier aus der Erde. Wäre doch mal schön. Oder würde dieser jemand uns vielleicht die Zukunft zeigen wollen, was passieren wird, damit wir Einsicht darin bekommen? Oder vielleicht würde er uns gewisse Punkte aus der Vergangenheit zeigen, vielleicht wie Gott sein Volk mit mächtiger Hand aus Ägypten gerettet hat. Auch das wäre ja nicht völlig unplausibel. Aber ich glaube, es gibt etwas, was dieser gewissen Person, und dabei handelt es sich um niemand Geringeren als unseren Herr Jesus Christus selber, es gibt etwas, das diesem Jesus im Bilde gesprochen nur so unter seinen Fingernägeln brennen würde, uns zeigen zu wollen. Es gibt etwas, worüber er selber so hoch erfreut ist, dass er es gern mit uns teilen würde. Etwas, dass er selbst mehr als alles andere schätzt und lieb hat. Besser, es gibt jemanden, den er mehr als alles andere schätzt und liebt. Und das ist sein Vater im Himmel. Es ist Gott auf dem Thron, der in seiner Erhabenheit und Majestät über alles herrscht. Ihn liebt er. Und wenn es etwas gäbe, was er uns unbedingt zeigen wollen würde, wäre es er. Er will den Vater groß machen und ihn uns zeigen. Jetzt ist es so, dieses Szenario, wie ich es beschrieben habe, wird so wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nicht eintreten. Und gleichzeitig kann es doch indirekt eintreten und Wirklichkeit werden, wenn wir nämlich heute in Gottes Wort schauen und sehen, wie er sich darin zeigt. Es ist vor knapp 2000 Jahren, die Ausleger streiten sich, ob es ungefähr 70 oder so circa 95 nach Christus war. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich der Fall, dass jemand eine Tür am Himmel offen gesehen hat und Jesus zu ihm mit einer Posaunenstimme gesagt hat: Komm herauf hierher, so will ich dir zeigen, was danach noch geschehen muss. Dieser jemand ist Johannes und was ihm gezeigt wird, ist eine Vision des Thronsaals Gottes. Und daher lautet auch das Thema der Predigt: Vor dem Thron Gottes. Vor dem Thron Gottes. Und Johannes hat den Gemeinden von damals und dadurch auch für uns letztendlich aufgeschrieben, was er gesehen hat. Und wir dürfen im Bilde gesprochen mit ihm hinaufsteigen. Wir dürfen mit ihm sehen, was er gesehen hat. Möge Gott uns unsere Augen für ihn selbst öffnen, damit wir seine Herrlichkeit sehen. Lasst uns aufschlagen, Offenbarung Kapitel 4 und das ganze Kapitel lesen. Johannes schreibt: Hierauf hatte ich ein Gesicht. Ich sah, wie eine Tür im Himmel offen stand, und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, rief mir zu: Komm herauf, hierher, so will ich dir zeigen, was danach noch geschehen muss. Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung. Und siehe, da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der dort Sitzende sah wie Jaspis und Sardisstein aus. Und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Rings um den Thron standen 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Gewändern angetan waren und goldene Kronen auf ihren Häuptern hatten. Und aus dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donnerschläge hervor, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Der Platz vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron sind 4 lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen übersät sind. Das erste lebendige Wesen gleicht einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleicht einem Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen gleicht einem fliegenden Adler. Die 4 Wesen haben ein jedes 6 Flügel und sind ringsum, innen und außen, mit Augen übersät. Und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbringen, der auf dem Thron sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, fallen die 24 Ältesten vor dem auf dem Thron Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Thron. Soweit Gottes Wort an diesem Morgen. Und bevor wir uns den Text im Einzelnen anschauen, die genauen Verse, den Inhalt, möchte ich einige Kommentare vorab geben. Und zwar ist es wichtig, dass wir eigentlich Folgendes verstehen, nämlich dass Offenbarung 4 und 5 eine einzige Vision sind. Es ist eine Vision, die uns hier beschrieben wird. Das gehört eng zusammen. Es ist ein Thronsaal. Und in beiden Kapiteln geht es um diesen Saal. Und man merkt, dass Kapitel 4 eigentlich unvollständig ist. Warum? Es fehlt noch etwas so Zentrales. Und das ist das Lamm. Und das kommt erst in Kapitel 5 vor. Und so ist es eigentlich eine schwierigere Aufgabe, jetzt nur Kapitel 4 zu predigen, aber es ist einfach auch zu viel Umfang, um das beides zu tun. Ich werde aber ab und an doch auch mal auf Kapitel 5 verweisen müssen, auch wenn wir es jetzt nicht gelesen haben. Das sollten wir aber im Hinterkopf behalten. Es ist eine einheitliche Vision. Ja, wir haben es hier mit einer Vision, mit einem Gesicht, steht in meiner Übersetzung, von Johannes zu tun. Ihm soll etwas gezeigt werden, und hier steht, ihm soll etwas gezeigt werden, was danach passieren soll. Nun, Johannes hatte schon einige Visionen, und bisher wurde ihm, wenn man so will, gezeigt, was präsent war, was die Gegenwart betroffen hat. Er hat einiges gesagt bekommen, was gegenwärtige Gemeinden betrifft. 7 Gemeinden, die sogenannten 7 Sendschreiben in den Kapiteln 2 und 3. Und jetzt soll er sehen, was passiert eigentlich danach, was betrifft die unmittelbare Zukunft dieser Gemeinden. Aber bevor das losgeht, und das geht dann so in Kapitel 6 los, sieht er noch eine Vision, die zeitlos ist. Das ist nicht einfach nur Vergangenheit, das ist nicht einfach nur das, was die Gegenwart betrifft, und auch nicht, was nur die Zukunft betrifft. Das ist zeitlos. Er sieht jemanden, der zeitlos ist, der ewig ist. der gestern so war, heute so ist und in Ewigkeit so bleiben wird. Gott auf dem Thron, der von allen, die ihn umgeben, angebetet wird. Diese Vision möchten wir durchgehen, indem wir uns 5 Aspekte aus dieser Vision anschauen. Johannes sieht, spektakuläre Wesen, die den Thron umgeben. Drittens sieht er, diesen Punkt habe ich genannt, Gott ist unnahbar. Viertens sieht er 4 lebendige Wesen und zu guter Letzt sieht er Anbetung im Himmel. Das möchten wir Schritt für Schritt durchgehen. Wenn ihr euch jetzt nicht alle 5 Punkte auf Anhieb gemerkt habt, gar kein Problem. Wir schauen uns das nacheinander an. Zunächst einmal, Johannes sieht die Zentralität und unbeschreibliche Majestät des Allmächtigen. In Vers 2 lesen wir: Sogleich geriet ich durch den Geist in Verzückung, und siehe, da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Es gibt einen Thron im Himmel, einen Thron, der alle anderen Throne überragt. Und das müssen wir uns mal vorstellen, was ist das bitte für ein Trost, für eine Gemeinde, die in Verfolgung lebt, die die ganze Zeit zu hören bekommt, es gibt einen Thron, nämlich den Thron Cäsars, das ist der wahre Thron, ihn müsst ihr anbeten. Und Johannes sagt ihnen, was die tatsächliche Realität ist. Nein, Cäsar ist nicht auf dem alles erhabenen Thron, es gibt einen anderen Thron und der überragt Cäsars Thron vollständig, in jeglicher Hinsicht. Auch die Nachricht für uns ist hilfreich. Es gibt einen Thron, der ist viel höher als unser Bundestag. Es gibt einen Thron, der sogar Trumps Weißes Haus überragt. Dagegen ist das Weiße Haus gar nichts. Dieser Thron ist das wahre Zentrum des Universums. Nicht die Sonne, ja schon gar nicht die Erde ist Zentrum des Universums, sondern Gottes Thron. Ja, glauben wir das noch so, wie es uns beschrieben wird, in kindlicher Einfalt, wo wir sagen, natürlich, völlig klar. Ich meine, es ist herausfordernd, in unsere moderne Zeit passt so eine Vision sicherlich nicht mehr rein. Die Wissenschaft hat vermeintlich den Thron in dieser Welt angetreten und regiert. Sie kann vermeintlich so viel erklären, es braucht keine Gott-Hypothese für ganz viele Menschen da draußen mehr. Ja, man hat scheinbar erkannt, diese ganze Welt ist ein in sich geschlossenes physikalisches System. Alles wird von Gesetzen bestimmt. Wer braucht noch transzendente, übernatürliche Erklärungen für unsere Welt? Da ist kein Raum für einen Thronsaal Gottes, der alles regiert. Und sehr viele werden arrogant und abgeklärt und leugnen jegliche übernatürliche Realität. Sind wir noch welche, die so einem Trend völlig entgegengesetzt sind? Sind wir freudige und ernsthafte Bekenner von einem transzendenten Gott, der majestätisch im Himmel thront und der alles in der Hand hat? Und ich meine, in unserer Gemeinde ist das alles schön und gut, da können wir das bekennen und das ist auch toll und das erhebt unsere Herzen. Was ist am Uniplatz, im Seminar, wie ich häufig war, von Philosophiestudenten umgeben? Da fällt es mir dann plötzlich nicht mehr so leicht, genau das, diese Wahrheit zu bekennen. Auf dem Arbeitsplatz ebenso. Und ich meine, das ist irgendwo auch verständlich, weil wir werden nicht gerade mit Ruhm überhäuft, wenn wir so etwas an unserem Arbeitsplatz oder in unserer Uni bekennen. Oder wo auch sonst. Dass wir an einen übernatürlichen Herrscher glauben. Da ernten wir nicht viel Ruhm dafür. Johannes will uns zeigen, was er gesehen hat, was ihm gezeigt wurde. Leute, da ist wirklich einer. Glaubt mir, er sitzt auf dem Thron, ich habe ihn gesehen. Seht auf ihn, glaubt ihm. Versucht euch von niemandem einreden zu lassen, es sei nicht so. Der, der auf dem Thron sitzt, ist real. Und um diesen Thron dreht sich alles. Er ist zentral. Wenn man die Kapitel 4 und 5 liest, dann und sich sozusagen das schaubildmäßig vorstellt, dann gibt es da zunächst einmal das Lamm. Das ist auch völlig im Zentrum des Thrones, weil das Lamm allein würdig ist, da zu sein. Dann gibt es diese vier lebendigen Wesen, was irgendwie auch ein wenig komplizierter ist, weil die sind inmitten des Thrones und um den Thron herum. Dann kommen da drumherum die 24 Ältesten auf ihren Thronen. Dann eine unzählige Menge von Engeln, der nächste Kreis. Und am Schluss der äußerste Kreis, jedes restliche Geschöpf des Universums. Es dreht sich um diesen Thron. Um diesen Thron dreht sich alles. Dieser Thron ist zentral. Und jetzt fragen wir uns sicher, okay, ja, das haben wir jetzt verstanden. Aber wer ist dieser auf dem Thron? Was können wir über ihn sagen? Können wir was über sein Aussehen herausfinden? Wir wissen, da sitzt einer, aber wer ist er? Und interessant ist, es wird letztendlich herzlich wenig über ihn gesagt. Ich lese mal mit uns nochmal Vers 3. Und der dort Sitzende sah wie Jaspis und Sardisstein aus, und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie ein Smaragd aussah. Ist jetzt nicht sonderlich detailreich. Allzu viel haben wir hierüber jetzt nicht gelernt. Gott sieht doch nicht einfach nur aus wie ein Jaspis und ein Sardisstein, wie irgendwelche Edelsteine. Aber am Ende ist es die einzig mögliche Beschreibung von diesem Gott, vom Aussehen dieses Gottes. Was wollen wir denn noch über ihn sagen? Welches Vokabular würden wir verstehen? Welche Begriffe sollten wir denn wählen? Kein Poet kann angemessen von seinem Aussehen beschreiben, wie es wirklich ist. Und ich meine, da ist Johannes ganz in der Linie mit dem Rest der Schrift. Lasst uns mal 5. Mose aufschlagen. 5. Mose Kapitel 4, die Verse 15 bis 16. In 5. Mose 4, Versen 15 und 16 lesen wir Folgendes. Da ihr nun an dem Tag, als der Herr am Horeb aus dem Feuer heraus zu euch redete, keinerlei Gestalt von ihm gesehen habt, so hütet euch mit aller Sorgfalt davor, euch dadurch zu versündigen, dass ihr euch ein Gottesbild in der Gestalt irgendeiner Bildsäule anfertigt, die Nachbildung eines männlichen oder weiblichen Wesens. Man muss penibel aufpassen, was für ein Bild man sich von Gott macht, wie man sich sein Aussehen vorstellt. Man kann kein Bild von ihm anfertigen, weil jedes Bild wäre letztendlich zu schwach. Man kann ihn eben allerhöchstens mit etwas vergleichen und von diesem Vergleich auf eine gewisse Ahnung von seinem Aussehen schließen. Und so vergleicht ihn Johannes eben mit dem Kostbarsten, was er kennt, mit Edelstein, mit einem Jaspis und mit einem Sardisstein. Es waren aller Wahrscheinlichkeit nach rote und grüne Edelsteine. Also Johannes nimmt das Wertvollste, was er so kennt, und nutzt es, um zu beschreiben, was er in diesem Saal gesehen hat. Und letztendlich ist für uns einfach nur klar, ja, das hat er gesehen, und wir müssen uns irgendwie davon ableiten, dass er noch so viel größer und so viel herrlicher und majestätischer und schöner ist als das, was er uns hier beschreibt. Salomos Reichtum ist vielleicht eine kleine passende Illustration dazu. Bei Salomo war es so, dass man sein Gold, das er jährlich bekommen hat, noch mit Zahlen angeben konnte. Das konntest du noch irgendwie fassen. Aber er hatte so viel Silber, dass wir gar keine Zahl mehr, also wirkliche Quantität mehr davon bekommen. Es wird einfach nur gesagt, er hat das Silber den Steinen gleichgemacht. Und die Zedernbäume den Maulbeerbäumen gleichgemacht. Keine Zahl mehr, weil es ist einfach zu viel. Aber es hilft so ein bisschen zu verstehen, weil ja, ich weiß ungefähr, ja, es gibt extrem viele Steine da draußen. Ungefähr so muss ich mir sein Silber vorstellen. Irgendwann verlieren wir ein Gefühl für so richtig große Zahlen, und da hilft einfach nur noch ein Vergleich. Und so hat Johannes gesagt, ich habe da so Schimmer gesehen von Edelsteinen. Aber er ist noch viel herrlicher als das. Das war unser erster Punkt. Johannes sieht diese Zentralität und die unbeschreibliche Majestät dieses Allmächtigen. Ein faszinierender Gott. Wir kommen zum zweiten Punkt. Johannes sieht spektakuläre Wesen, die diesen Thron umgeben. Lesen wir nochmal Vers 4. Rings um den Thron standen 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Gewändern angetan waren und goldene Kronen auf ihren Häuptern hatten. Ja, es gibt 24 Älteste, die auch auf Thronen sitzen, die also auch große Würdenträger in diesem Hofstaat Gottes waren. Die haben weiße Kleider an und goldene Kronen auf ihrem Kopf. Wer ist es? Was sind das denn jetzt für Wesen? Und wären wir jetzt vielleicht in einer Bibelstunde, würde ich sagen, könnte man sich da mal mehrere Auslegungen anschauen und dann abwägen, was irgendwie am sinnvollsten ist. Ein Professor für Neues Testament, Alan Johnson, hat gesagt, es gibt mindestens 13 verschiedene Antworten auf die Frage nach der Identität, wer diese Wesen wirklich sind. Damit möchte ich euch jetzt nicht, ich will nicht sagen quälen, aber nicht darauf jetzt das Augenmerk legen. Kann man ja vielleicht mal am Mittagstisch ausführlich diskutieren. Aber es lassen sich zwei Hauptströme an Auslegungen ausmachen. Es gibt eben viele, die sehen hinter diesen 24 Ältesten mit ziemlich guten Gründen eben Menschen. Wo dafür spricht zum Beispiel mal das Wort Älteste, das deutet eher mal auf Menschen hin. In der Bibel sind ja eigentlich meistens die Ältesten oder immer die Menschen. Andererseits gibt es eben auch eine Stelle in Jesaja, wo in Jesaja 24, Vers 23, falls es jemand nachlesen möchte, wo auch von Ältesten die Rede ist und dort sind höchstwahrscheinlich Engel gemeint. Und das ist eben die zweite Sicht, entweder Menschen oder es sind Engel. Das heißt, es würde es vielleicht noch nicht mal ganz entscheiden. Dann steht, die Ältesten haben weiße Gewänder an. Könnte darauf hindeuten, dass es sich auf Heilige, auf die Heiligen, die Erlösten bezieht, weil die Erlösten, die werden weiße Gewänder einmal angezogen bekommen, weil sie reingewaschen wurden. Letztendlich gibt es aber auch Bibelstellen, wo Engel weiße Gewänder anhaben. Auch dadurch wird es nicht ganz entschieden. Manche weisen darauf hin, dass diese Ältesten Kronen auf dem Kopf haben. Intuitiv denkt man vielleicht bei Kronen an Könige, also an Menschen auch wieder. Aber auch hier könnte man sagen, ja, am Schluss deutet es einfach nur auf eine königliche Würde hin. Auch das könnten theoretisch Engel haben. Wie auch immer, es scheint nicht allzu eindeutig zu sein. Meine Tendenz ist tatsächlich zu Engelwesen. Wie gesagt, das war jetzt nur ganz kurz, ich möchte es nicht unnötig ausdehnen. Wer auch immer sie wirklich sind, was wir auf jeden Fall wissen und wahrnehmen können, ist, was für eine Funktion sie eigentlich haben. Und ihre Funktion ist, sie sind dazu da, um diese Herrlichkeit des Thrones Gottes zu vergrößern, zu zeigen, zu offenbaren. Es sind spektakuläre Wesen. Der Begriff spektakulär bedeutet im Grunde einfach nur staunenerregend. Es soll in uns staunen. Erregen. Sie sollen uns noch mehr über diesen Gott staunen lassen, den sie pausenlos anbeten. Wir lesen hier, dass sie ohne aufhören Gott die ihm gebührende Ehre zukommen lassen. Und dadurch, dass sie das tun, stellen sie auch gleichzeitig eine unglaubliche Herausforderung an uns dar, weil wir die gleiche Aufgabe hätten, Gott unentwegt anzubeten. Aber es gerade nicht ununterbrochen tun. Um eins mal klarzustellen, Gott braucht niemanden, um seine Ehre größer wirken zu lassen. Er ist für sich allein schon groß genug. Und da kann niemand etwas wegnehmen oder hinzufügen. So ist es eben nicht gemeint, dass sie seine Ehre vergrößern. Aber ich denke, es hilft uns, wenn wir sehen, was es da noch für Wesen gibt, um zu checken, wie viel größer dieser Gott ist, den sie umgeben. Johannes sieht an anderen Stellen in der Offenbarung manchmal einen Engel und er fällt vor ihm nieder wie tot. Der Engel muss ihn natürlich ermahnen, weil er sagt, nicht ich bin der, der angebetet werden soll. Gott allein soll angebetet werden. Jetzt auch da, das ist wieder so ein Argument vom Kleineren aufs Größere. Wenn schon ein Engel die Macht hat oder die Wirkung hat, dass Leute vor ihm niederfallen wie tot und ihn anbeten wollen, was für ein Gott ist dieser Gott dann, der noch viel größer ist? Wie furchtgebietend und majestätisch ist er? Letztendlich, denke ich, sind diese Wesen eben genau dazu da, um das in uns zu erreichen. Das war eben dieser zweite Punkt. Johannes sieht diese spektakulären Wesen, die den Thron Gottes umgeben. Und so komme ich zum dritten Punkt, den ich genannt habe. Gott ist unnahbar. Nun, wie komme ich auf diesen Punkt? Ich glaube, es wird klar, wenn wir uns nochmal anschauen, was in den Versen 5 und 6 steht, dass Gott unnahbar ist. Und aus dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donnerschläge hervor. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Das sind die 7 Geister Gottes. Der Platz vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall. Und inmitten des Thrones und um den Thron sind vier lebendige Wesen und so weiter. Ja, Frage an uns, wer geht denn bitte gern in ein Gewitter? Ich meine, sicher findet man auf der Welt einige Verrückte, die das vielleicht lieben und sich nur so danach sehnen, wieder mal irgendwo in ein Gewitter zu gehen und sich in Gefahr zu begeben. Ich glaube, die meisten Menschen würden sich am liebsten irgendwo in Schutz begeben. Hier ist ein Gewitter um den Thron Gottes rum. Es gehen Blitze aus, Donnerschläge, Stimmen. Das ist etwas Furchterregendes. Das ist kein zahmer Gott, auf dem man einfach mal so zuspazieren kann und sagen kann, schön, dich zu sehen. Das ist eigentlich ein unnahbarer Gott. Und dieser Vers erinnert auch ganz stark daran, als Gott dem Volk Israel sein heiliges Gesetz gegeben hat, lesen wir davon in 2. Mose 19, er hat seinem Volk gesagt, dass er zu ihnen kommen wird, aber in einer dichten Wolke. Denn Gott muss seine Gestalt verhüllen, weil sonst kann niemand das überleben. Sie mussten eine Grenze ziehen und kein Tier durfte diese Grenze überschreiten, kein Mensch, weil es würde sonst sterben. Diesem Volk wird so deutlich eingeschärft, nicht zu nah zu diesem Herrn kommen zu sollen, weil sonst würden viele sterben. Sonst macht der Herr einen großen Riss unter ihnen, so heißt es dort. Ich glaube, dieser Vers 5 aus Offenbarung 4 will uns das gleiche Bild vermitteln und uns daran erinnern, wer Gott ist und wie unnahbar er eigentlich, klar, das wird dann noch aufgelöst, in Kapitel 5 dann vor allem, wie unnahbar er eigentlich ist. Niemand würde diesen gefährlichen Sturm vor seinem Thron erleben. Genauso wenig wie die Feuerfackeln. Wer geht denn bitte einfach mal so durch brennende Feuerfackeln hindurch, die diesen Heiligen Geist auch oder die 7 Geister Gottes symbolisieren? Also die Aussage ist, im Himmel ist es zunächst einmal hochgefährlich. Niemand kann Gott einfach so nahen. Selbst die heiligen und sündlosen Engel aus Jesaja 6, wie wir es gelesen haben, sie verdecken ihre Augen, sie verdecken ihre Füße, weil dieser Gott heilig ist. Da ist zunächst einmal eine unüberwindbare Kluft, eine Trennung zwischen Gott und sündigen Menschen. Er ist nicht erreichbar für sie. Und ich glaube, selbst das Bild vom gläsernen Meer, auch das ist natürlich nicht alles eindeutig und immer umstritten, aber ich glaube, auch dieses Bild geht in die gleiche Richtung. Wie gesagt, ich will mich hier nicht festlegen, aber ich glaube, auch das deutet auf diese große Distanz zwischen Gott und seinen Geschöpfen hin. Was ist ein Meer? Ein Meer ist zunächst einmal sehr groß, dass man nicht da einfach drüber mal spazieren kann. Das kann man nicht einfach überwinden und ist es vor allem für die Hörer damals gefährlich. Wenn die Leute von damals hören würden, dass wir zum Urlaub ans Meer fahren, hätten die uns wahrscheinlich den Vogel gezeigt. Was wollt ihr denn bitte am Meer? Das Meer ist gefährlich. Da tauchen oft Stürme auf. Da gibt's Wind, Wellen und wer weiß was für riesige Meerestiere. Was wollt ihr bitte im Meer? Oder am Meer? Es ist klar, ein Meer ist für einen Normalsterblichen zunächst einmal einfach nicht zu überwinden. Ich glaube, ja, es ist auf jeden Fall plausibel, dass das auch in diese Richtung weist. Gott zu nahen ist für einen Sünder unmöglich. Niemand kann so zu ihm kommen. Und wir merken, wie wichtig eigentlich es ist, dass Offenbarung 4 und 5 zusammengehören. Wir merken, dass hier darauf vorbereitet wird, zu sehen, dass wir das Evangelium unbedingt brauchen. Wir lesen in Kapitel 5 dann davon, dass dieserjenige, der auf dem Thron sitzt, ein Buch in der Hand hält. Und dieses Buch ist versiegelt. Es stellt sich heraus, dass niemand würdig ist, dieses Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Und das liegt unter anderem eben daran, dass niemand ertragen könnte, in diese Gegenwart des Gottes zu kommen und das Buch aus seinen Händen zu nehmen. Und ich kann so gut nachvollziehen, wie ein Johannes anfängt, bitterlich zu weinen, nachdem er gesehen hat, diesen Thron, und gecheckt hat, da kann niemand hin. Niemand, bis auf ein einziges Wesen, das wirklich würdig ist, diesem Gott nahe zu kommen. Ein Wesen darf völlig unproblematisch, ohne Furcht und ohne Zittern, in voller Liebe zu diesem Vater in die Mitte des Thrones kommen und ihm passiert gar nichts. Dieses Wesen ist das Lamm, es ist unser Herr Jesus Christus. Und dieser Herr Jesus Christus, er sorgt dafür, dass wir ihn anziehen dürfen, dass wir in ihm sein dürfen und dass wir genauso wie er ohne Probleme jetzt in die Gegenwart Gottes kommen dürfen. Dieser Gott wird durch Jesus Christus von dem unnahbaren Gott zu dem Gott gemacht, der nahbarer als jeder sonst wird. Gott ist nahbarer als ich es bin. Ihr könnt sicherlich viel nette Gemeinschaft mit mir haben und ich bin, glaube ich, jemand, der nicht so schnell zornig auf andere wird oder so. Aber es gibt Grenzen, die dann bei mir auch mal erreicht werden, ja, wo ich dann vielleicht als unnahbar wahrgenommen werde. Dieser Gott ist so viel nahbarer als alles, was wir kennen. Er ist nahbarer als jeder liebende Vater, jede liebende Mutter für ihr Kind ist. Und deswegen ist dieses Kapitel 4 auch so wichtig als Vorbereitung fürs herrliche Evangelium. Dieses Verständnis von Gott, von seiner Reinheit und Majestät, seiner Unnahbarkeit, dass Gott furchterregend und schreckenerregend ist, das steht eben gerade nicht im Widerspruch zu Gottes Gnade, sondern es hebt sie nur noch umso mehr auf einen hohen Thron, wenn man so will. Wer feiert nicht, jetzt würdig gemacht worden zu sein, da hinzukommen? Ich feiere es extrem, ich gehe davon aus, ihr auch. Es ist dieser Gott, zu dem wir kommen dürfen. Ja? Es ist dieser Gott, der uns als Kinder annimmt. Es ist eben nicht der landläufig geglaubte, sowieso schon liebe, bärtige Opa irgendwo, der in einem Sessel sitzt. Nee. Es ist ein Gott, der von Feuer umgeben wird, der von einem Meer umgeben wird, von Wesen, von Thronen, von Blitzen und Donner und so weiter. Der eigentlich unnahbare Gott, der durch Christus nahbarer gemacht wird als sonst jeden. Und ich meine, es ist herausfordernd für uns, Gott als den Gott anzuerkennen, der er ist und ihn auch als den Gott zu verkündigen, der er ist. Es ist kein zahmer Gott, kein Kumpel, der nur darauf wartet, den nächsten Segen in dein Leben ploppen zu lassen, so wie man ihn sich vielleicht manchmal in gewissen Kreisen vorstellt. Ich könnte schon fast sagen, dieser Gott ist ein Gott, der ist Kinderstunden inkompatibel. Und man sich fragt, dürfen die Kinder sowas hören? Das ist der Gott. Und das gilt es zunächst einmal anzuerkennen, dass dieser Gott tatsächlich ein furchterregender Gott ist. Kennen wir diese Furcht Gottes noch, die uns Johannes hier zeigt? Das war eben der dritte Punkt. Johannes sieht diese Unnahbarkeit Gottes. Vierter Punkt, Johannes sieht vier lebendige Wesen. Und auch das hätte man theoretisch in den zweiten Punkt packen können. Es sind ja auch spektakuläre Wesen. Nun ist es aber so, dass diesen Wesen irgendwie extra noch mal mehr Raum gewidmet wird, sodass ich mir gedacht habe, ich mache da einen extra Punkt draus. Ich lese es einfach nochmal vor, Verse 6b bis 8. Also Vers 6 aus der Mitte. So. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron sind vier lebendige Wesen, die von vorn und hinten mit Augen übersät sind. Das erste lebendige Wesen gleicht einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen gleicht einem Stier. Und das dritte lebendige Wesen hat ein Angesicht wie das eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen gleicht einem fliegenden Adler. Die vier Wesen haben ein jedes sechs Flügel und sind ringsum innen und außen mit Augen übersät. Soweit mal. Danach machen wir, also später machen wir mit den restlichen Versen weiter. Ja, was sind diese Wesen? Das scheinen welche von den höchsten Engelwesen zu sein, wenn nicht gar die höchsten Engelwesen überhaupt. Diese Engelwesen, die erinnern einerseits stark an die Engel, die auch der Prophet Hesekiel gesehen hat und von denen er uns im Kapitel 1 vom Hesekiel schreibt. Allgemein, es gibt da wirklich einige Ähnlichkeiten zwischen Offenbarung 4 im Allgemeinen und Hesekiel 1. Wer Interesse hat, kann sicher auch gern mal diese Kapitel vergleichen, das lohnt sich. In Hesekiel 1 wird deutlich, wenn man dann auch noch andere Kapitel aus Hesekiel hinzunimmt, dass die Wesen, die Hesekiel dort gesehen hat, die Cherubim sind. Oder Cherubim würden wahrscheinlich Hebräisch-Experten sagen. Ich glaube, im Deutschen sagen wir einfach Cherubim, das ist in Ordnung. Also auch diese Wesen dort aus Hesekiel 1 haben diese vielen Augen. Auch dort kommen vier Gesichter vor. Wir haben Löwen, Stier, Mensch, Adler und so weiter. Starke Ähnlichkeit zu diesen hier aus Offenbarung 4. Auch die haben Flügel. Es gibt aber auch irgendwie Unterschiede zwischen diesen Wesen, die Johannes gesehen hat und Hesekiel gesehen hat. Hesekiel sieht Wesen, wo irgendwie jedes Wesen vier Gesichter hat. Johannes sieht Wesen, wo jedes Wesen ein Gesicht hat und du hast halt vier verschiedene Wesen. In Hesekiel haben die Wesen nur vier Flügel. Johannes sieht Wesen mit sechs Flügeln. Also es sind irgendwie nicht exakt die gleichen. Und es gibt dann eben wiederum auch Überschneidung zwischen Offenbarung 4 und Jesaja 6, was wir eingangs gelesen haben. Da haben diese Seraphim sechs Flügel. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind unglaublich große Engelwesen und sie tun das Gleiche wie in Jesaja 6. Sie rufen dem, der auf dem Thron sitzt, heilig, heilig, heilig zu. Es sind letztendlich die Wesen, die den Anbetungsgottesdienst im Himmel anleiten. Das lesen wir dann am Ende auch, am Ende dieses Kapitels. Sie starten dann so den ganzen Anbetungsprozess und dann fallen die Ältesten nieder und so weiter. Und gleichzeitig sind es auch die Wesen, die dann im Buch der Offenbarung Gerichte einleiten. Genau, die kommen oft öfter in der Offenbarung vor, leiten so schwerwiegende Gerichte ein. Und wenn man jetzt irgendwie noch bedenkt, dass damals im Garten Eden die Cherubim, die Wächter des Garten Edens waren, die dafür gesorgt haben, dass da niemand wieder mehr reinkommt, dann könnte man auch noch hinzunehmen, dass sie die Thronwächter Gottes sind. Das deutet wieder oder spielt wieder in dieses Bild rein des unnahbaren Gottes. Also sie leiten den Anbetungsgottesdienst, sind letztendlich sowas wie Thronwächter und führen seine Gerichte aus und seinen Willen. Und ich meine, das Spannende bei diesen Wesen ist natürlich, dass sie haben nicht auch nur den kleinsten Funken Sünde an sich. Und trotzdem müssen sie sich vor diesem Gott bedecken. Nochmal, wie herrlich und heilig ist dieser Gott? Das Wichtigste aber ist, wie gesagt, was diese Wesen vor dem Thron Gottes machen. Und damit kommen wir eben zum letzten Punkt, nämlich die Anbetung im Himmel. Johannes sieht Anbetung im Himmel. Ich lese nochmal die Verse 8 aus der Mitte bis zum Ende. Und ohne Aufhören rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Preis und Ehre und Danksagung dem darbringen, der auf dem Thron sitzt, dem, der in alle Ewigkeit lebt, fallen die 24 Ältesten vor dem auf dem Thron Sitzenden nieder und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kronen vor dem Thron nieder mit den Worten: Würdig bist du, unser Herr und Gott, den Preis und die Ehre und die Macht zu empfangen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie da und sind sie geschaffen worden. Lass mich diesen Punkt relativ kurz noch halten, weil eigentlich sind diese Verse extrem reichhaltig, sodass locker eine Predigt darüber allein gehalten werden könnte. Lass uns drei kurze Sachen betrachten. Wir sehen zunächst einmal, für was Gott angebetet wird, nämlich seine Heiligkeit. Es ist bezeichnend, ne? Dass es nur zwei Stellen in der Bibel gibt, wo eine der Eigenschaften Gottes gleich dreimal genannt wird. Und es ist beides Mal der Begriff heilig. Jetzt, es ist irgendwie immer eine schwierige Frage, wenn man in der Predigt ist und man hat den Begriff heilig und man will irgendwie was dazu sagen. Und jedes Mal habe ich das Gefühl, ich merke, ich kriege diesen Begriff nicht so ganz in den Griff. Ja, ich meine, was steckt hinter heilig? Moralische Reinheit, sicherlich hat das was damit zu tun. Oder vielleicht habt ihr das auch schon gehört, dieses Abgesondertsein, ja, das steckt irgendwie hinter diesem Begriff heilig. Und dann frage ich mich, trifft es das ganz, ja, wenn wir uns das überlegen? Ist Gott abgesondert, abgesondert, abgesondert? Ist Gott moralisch rein, moralisch rein, moralisch rein? Das sind die Wesen ja irgendwie auch. Die sind auch moralisch rein. Es ist immer so schwierig. Ich glaube irgendwie, da steckt so, das ist wie so ein Adjektiv von Gott selbst. Das ist das Gleiche, als würde man sagen, Gott ist Gott. Was soll ich sonst sagen? Gott ist heilig. Punkt. Da steckt alles drin, was wir in diesem ganzen Kapitel schon hatten. Er ist herrlich, er ist majestätisch, er strahlt. Er ist vollkommen, rein, perfekt, er ist transzendent, er ist einfach heilig. Und dafür muss er angebetet werden. Zweitens, Gott wird als Schöpfer angebetet. Das ist, finde ich, auch noch ein interessanter Punkt. Ja, wir haben hier, in diesem Kapitel lesen wir noch nichts von dem Lamm, wir lesen noch nichts von Erlösung. Und trotzdem wird eben Gott unglaublich viel Preis, Ehre und Danksagung dargebracht. Warum? Einfach, weil Gott der Schöpfer ist. Weil er, wir lesen hier, weil er existiert, weil es ihn gibt, weil er ewig ist. Allein deswegen reicht es schon aus, dass er angebetet wird. Okay, er ist anbetungswürdig, wenn man so will, selbst wenn er uns nicht mal erlösen würde. In Römer 1, Vers 20 bis 21 werden Menschen dafür verurteilt, dass sie zwar einerseits Gottes Kraft und Gottheit irgendwie erkennen, sie erkennen sein Wesen, aber sie haben Gott nicht gedankt, obwohl sie es hätten tun sollen. Weiß ich, ihr kennt sicherlich so Gespräche mit Leuten, die nicht an Jesus glauben und ihr redet so mit ihnen drüber und manchmal sind wir, also kenne ich, ist man froh, man hat ihnen gerade das Evangelium weitergegeben und dann kommt sowas wie, es ist doch schön für dich, dass du das glauben darfst. Es ist halt nichts für mich. Lass mich vielleicht damit ein bisschen in Frieden, aber wenn du es glauben kannst, ist schön. Ja, was antworten wir so jemandem? Man kann sicherlich vieles antworten, aber was wir eigentlich unbedingt antworten sollen, natürlich so freundlich und so nachsichtig, wie wir können, aber auch so deutlich, wie wir nur können: Ich kann dich damit nicht in Ruhe lassen. Du schuldest Gott Anbetung, weil er dein Schöpfer ist. Fertig. Du hast keine Ruhe. Du kannst dich nicht zurücklehnen und sagen, solange ich ihm jetzt auch nichts Böses tue, passt. Nee, es ist das Höchstmaß an Rebellion von dir, zu glauben, dass du ihn nicht brauchst und dass du ihm nicht danken musst. Einfach, weil er der Schöpfer ist und weil es ihn gibt und weil er ewig ist, verdient er schon allein ewig Lob. Können wir ruhig in unser Gebet einfließen lassen, ja? Wenn uns irgendwie morgens dann so Ideen fehlen zum Gebet, ich weiß es nicht, beten wir seine Heiligkeit an. Beten wir ihn einfach dafür an, dass er Gott ist und dass er alles geschaffen hat und dass er ewig ist. Das machen die Engel ununterbrochen. Ich glaube, davon können wir lernen. Und drittens noch ganz kurz, diese Anbetung im Himmel, lernen wir, ist unaufhörlich. Die Wesen, haben wir in Vers 8 gelesen, die machen das unaufhörlich. Es ist für uns auch möglich, unaufhörlich Gott anzubeten. Ich lese uns dazu ganz kurz Römer 12, Vers 1, bekannte Verse, wo Paulus schreibt, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ihr könnt Gott wirklich unentwegt anbeten, und zwar mit eurem ganzen Leben. Lassen wir diese Vision von diesem zentralen, unbeschreiblichen, majestätischen Gott unsere Gedanken tief prägen. Wenn die kommende Woche kommt und jemand uns nervt, lasst uns nicht ebenfalls nervig reagieren, sondern mit Milde, mit Sanftmut, weil wir diesen Gott durch unser Leben anbeten wollen. Lass uns nicht denken, morgen, oh nee, wieder Montag, keine Lust auf Arbeit, Schule, Uni und so weiter. Lass uns dankbar durchs Leben gehen, dafür, dass Gott existiert und er unser Schöpfer ist. Bete Gott an, indem du Sünde abtötest und bekämpfst. Bete ihn an, indem du betest. Bete Gott an, indem du deinen Partner liebst. Kurz, indem du dein ganzes Leben als Opfer für ihn lebst. Er hat es wirklich verdient. Amen.